Guten Dank. Oh, jetzt nicht, dass ich hier was kaputt mache jetzt hier für dich, du. Wunderbar. Guten Morgen, ihr Lieben. Ihr merkt schon, meine Stimme ist leicht belegt. Aber ich hoffe, wir kommen durch gemeinsam. Ja, was für ein Sonntag. Ich wollte schon eigentlich sagen, fertig, ne? Alles erzählt, alles gelebt, alles da gewesen, ja. Und könnte man eigentlich schon fast nach Hause gehen. Und trotzdem habe ich da gedacht, vielleicht lege ich noch ein bisschen was dazu. Vielleicht, ich mache das mal ein bisschen höher, ja. Super. Okay. Ich bin ja eine Zeit lang nicht da gewesen in der Gemeinde, war einiges unterwegs. Ich arbeite ja noch in einem Hilfswerk mit und da war ich dann halt in Brasilien 14 Tage und habe dann dort erleben dürfen, wie Gott in Brasilien wirkt unter den Menschen dort. Dann anschließend war ich hier in Deutschland unterwegs mit einem Chor. Und wir sind durch Gemeinden gereist, wir sind aber auch bei Schulen gewesen, haben dort Konzerte gegeben. Und ich habe gedacht, was passt am besten, um das vielleicht mal so ein bisschen, was ich da erlebt habe, zusammenzutragen? Was kann man eventuell als Quintessenz aus alledem herausziehen, was ich vielleicht heute mal euch mitteilen möchte? Und dann hatten wir letzten Sonntag hier zusammengestanden, glaube ich, ne? Und hatten über den Sonntag nachgedacht und für heute. Und da hieß es dann, Menschenskinder, die Europa-Bibeln, die werden heute hier vorgestellt. Ja? Bibeln für Europa. Finde ich total genial. Danke dafür für euren Dienst, den ihr da macht. Und ich hatte so zwei Predigten zur Auswahl, die mir so auf dem Herzen lagen. Und habe gesagt, genau, die eine passt jetzt wirklich wunderbar dazu, nämlich wie Josia das Wort Gottes findet. Wer von euch aus 2. König 22 oder 2. Chronik 34, wer das kennt, diese Geschichte um Josia, den jungen König, dann hat man eine Idee, es geht tatsächlich auch um das Finden des Wortes Gottes. Und ich dachte mir, das passt sehr schön, so als Resümee der Reise, die ich gemacht habe, als auch so für uns heute Morgen im Zusammenhang mit dem, wie wir uns präsentieren wollen, wie wir Dinge weitergeben wollen. Denn wir wollen ja nächste Woche Sonntag, allerdings ist das erst, das habe ich jetzt vorhin das gesehen, von 13 bis 18 Uhr sind wir auf der Straße. Ja? Also von 13 bis 18 Uhr ist dann der Mörserherbst. Vorher kann man zwar schon aufbauen, sollte man auch aufgebaut haben, aber der eigentliche Mörserherbst, so heißt es offiziell, ist von 13 bis 18 Uhr. Soll so sein. Auf jeden Fall werden wir dann dort stehen und werden dann auch mit euch, dankenswerterweise, werden wir dann Bibeln verteilen dürfen, weil ihr seid integraler Bestandteil dieser Gemeinde, das ist doch wunderbar. Und dann hoffe ich, dass wir auch noch mit anderen zusammen dann dort sind und die Gemeinde repräsentieren, sodass die Leute in Mörs die Gelegenheit haben, mit uns als Gemeinde in Kontakt zu kommen, aber auch, und das ist viel wichtiger, mit dem lebendigen Gott. Und ich denke mir, heute Morgen, was wir hier erlebt haben, das ist schon so, wie ich mir auch Gemeinde vorstelle, dass es lebt, dass wir miteinander eine gemeinsame Erfahrung mit Gott machen. Und ich wünsche mir, wir können diese Erfahrung wirklich mit den Menschen teilen draußen. Wenn ich jetzt an Brasilien so denke, was war in Brasilien so interessant? Brasilien hat mich natürlich sehr stark beeindruckt von der Natur, von den Menschen. Aber ich war in Brasilien sehr erstaunt über die Gesellschaft, die wir dort vorfinden, in welchem desolaten Zustand die Gesellschaft dort ist. Speziell ist mir das aufgefallen, als ich in Sao Paulo war. Ich weiß nicht, wer das kennt. Sao Paulo ist so eine der größten Flächenstädte auf der ganzen Welt. Wenn man von dem einen Ende von Sao Paulo, so ein Randgebiet, bis zum anderen Ende fahren will, dann muss man 170 Kilometer fahren. Ja, also ungefähr, das ist dann von hier bis gut hinter Dortmund. Ne? Also schon. Aber da kommt man schon ziemlich weit. Dortmund sind, glaube ich, so 100 Kilometer und dann nochmal 70 Kilometer hinten dran. Dann weiß man ungefähr, wie weit man da fahren muss, um ans Ende der Stadt Sao Paulo zu gelangen. Als wir dann dort in Sao Paulo waren, und ich habe dort bei dem Pastoren-Ehepaar übernachtet, wollten wir nur 100 Meter gehen bis zur Gemeinde. Und die Frau sagte dann zu ihrem Mann, das sind ganz liebe Leute, die Eltern von denen sind so 1920 ausgewandert aus Deutschland, nach Brasilien gegangen. Hier gab es damals die Weltwirtschaftskrise und dann sind dann einige nach Südamerika gegangen und die sprechen so ein bisschen Bemisch, so ein bisschen so, ihr kennt das ja so, ne? Bemen und Meeren. Und da sagte sie, ah, Arminio, du musst aufpassen. Du weißt doch, die Räuber sind auf der Straße. Ne? Und das ist wirklich so, da musst du wirklich aufpassen in Sao Paulo. Es sind nur 100 Meter von dem Haus weg zur Gemeinde, aber die haben zum Beispiel, das ist kein Luxus, das ist Notwendigkeit, die haben zwei Smartphones. Ja, ein Smartphone nur mit Telefonnummern, wo man sie erreichen kann, da könnte man auch ein normales Handy vernehmen, mit dem sie auf die Straße gehen. Und ein Smartphone, worüber sie ihre Bankgeschäfte zum Beispiel mit erledigen. Das lassen sie immer zu Hause. Weil wenn sie das dabei haben und sie werden unterwegs von irgendwelchen Kriminellen angehalten, könnten sie eventuell genötigt sein, Gelder zu transferieren. Brauchen sie nicht, wenn sie nur das andere dabei haben. Also solche Vorkehrungen, da denken wir gar nicht dran, dass es solche Sachen gibt. Wenn man dort aus den Häusern rauskommt, auf die Straße geht, dann sieht man überall Mauern. Alles ist mit Mauern versehen. Die ganzen Häuser, wenn die zu Ende sind und dann das Grundstück anfängt, da ist das nicht so wie bei uns, so eine schöne Hecke oder so, oder mal so einen kleinen Dornbusch oder so, oder was, wo man so drüber steigen könnte. Nichts, das ist alles mindestens 2,50 Meter hoch und oben drüber NATO-Draht. Ne, ihr kennt das mit so Rasierklingen-Zeugs oder irgendwelche eingepflanzten, abgeschlagenen Bierflaschen, wo dann nur noch die Spitzen so rausgucken, damit man auch ja sich verletzt, wenn man da drüber steigen wollte. So sieht es da also aus und da denkt man, Menschenkinder, das ist ja richtig heftig, wo man da sich hinbegeben kann oder hinbewegen kann als Gesellschaft. Die Gemeinde hatte dann vor ein paar Jahren hatten sie ein Gelände gekauft und wollten dort eine Kindertagesstätte errichten. Und dann haben sie angefangen mit dem Bau dieser Kindertagesstätte und waren dann zwischenzeitlich so frustriert, weil alles geklaut wurde, was dort auf dieser Baustelle war, dass sie eigentlich das ganze Projekt schon wieder total begraben wollten, bis dann der Pastor auf die Idee kam, Menschenskinder, ich kann mich dann nachts dahin begeben, hat dann in einem Auto dort geschlafen, hat abends vorm Schlafengehen seine Knarre durchgeladen, einmal in die Luft geschossen, die Ganoven wussten, der hat noch Munition, ja, also konnte er dann die Kindertagesstätte zu Ende bauen und anschließend hatten sie auf jeden Fall dafür Sorge getragen, dass eine große Mauer um dieses riesige Gelände noch drumherum gezogen wurde, damit tatsächlich da eine Einfriedung stattfindet und am Ende vom Tag die Leute tatsächlich dann auch außen vor geblieben sind und nicht dann auf das Gelände gekommen sind, um zu klauen. Also solche Dinge, da denkt man gar nicht dran, dass es möglich ist. Vielleicht müssen wir uns auch dran gewöhnen in absehbarer Zeit, ich hoffe nicht, aber zumindest ist es dort so gewesen. Und wenn ich jetzt an Josia denke, deshalb komme ich jetzt wieder auf Josia, dann habe ich das Empfinden, Josia war in einem Umfeld damals unterwegs, wo das Volk Gottes auch total sich von Gott entfernt hatte und allen möglichen Göttern nachgeeifert sind. Es gab dann Aschera-Tempel, wo prostituierte Männer und prostituierte Frauen dienten als Prostituierte halt, um ihren Dienst da zu verrichten an den Menschen, wie auch immer. Und Baalspropheten gab es dort ohne Ende. Es gab die ganzen Höhen, die dort vollgestopft waren mit Höhentempeln und Verbrennungsstätten und Opfer. Kinderopfer wurden gebracht. Das Volk Israel war in einem ganz desolaten Zustand. Das war zur Zeit, als Josia König wurde, und zwar mit 8 Jahren wurde er König. Das war also eine unfassbare Sünde zur damaligen Zeit dort in Israel. Und das Volk Israel hat sich dem ganz und gar hingegeben. Und der König, der vor
der vor Josia da war, sein Vater Ammon, war der Sohn von Manasse vorher. Manasse war der schlimmste König von allen. Er hat überhaupt erstmal dieses Ganze so ins Rollen gebracht. Vorher gab es natürlich schon viele Jahre vorher den Salomon, der auch schon angefangen hatte mit Viehweiberei, das ganze Thema ins Gang zu bringen mit Götzendienst, bis dann eines Tages tatsächlich der Tempel entweiht war. Im Tempel gab es alle möglichen anderen Götterstatuen. Es wurden dort Baal angebetet, es wurden andere Götzen angebetet. Alles das wurde mit hineingeschleppt in diesen Tempel. Der Tempel war total verwüstet, er war marode, die wurden nicht gepflegt, diese Holzbalken, die ja auch im Laufe der Jahrhunderte schimmelig wurden und ersetzt werden sollten, hat sich keiner darum gekümmert. Ein ganz erbärmlicher Zustand war der Tempel in Jerusalem. Zu dieser Zeit ist also Josia König geworden und seine Mutter, die Jedida, sie war Tochter von Adajas aus Botskat. Botskat ist ein Ort, der wird einmal in der Bibel erwähnt, irgendwo in Judäa, ein ganz kleiner Ort, nichtssagend. Aber seine Mutter war wohl prägend für Josia. Denn Josia, so heißt es hier, er folgte dem guten Beispiel seines Vorfahren David und ließ sich durch nichts davon abbringen, als Achtjähriger. Nur mal jetzt hier für unsere jungen Leute hier, ja, als Achtjähriger oder als Achtjährige können wir schon eine feste Meinung haben über das, wie wir Gottes Wort verstehen und wie wir uns aufstellen. Und der kleine Josia ist, glaube ich, geprägt worden von seiner Mutter nach einem Bibelvers, den auch die Leute in Brasilien verwenden. Bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Sprüche 22, Vers 6. Und das ist das, weshalb sie dort in Brasilien Kindertagesstätten bauen. Überall, wo ich hingekommen bin, wo man Gemeinde bauen will, baut man immer auch eine Kindertagesstätte dazu. Es geht immer einher. Kindertagesstätte und Gemeinde. Denn bring dein Kind schon in jungen Jahren auf den richtigen Weg, dann hält es sich auch im Alter daran. Und Josia war solch ein junger Mann, der mit 8 Jahren schon so geprägt war, so gefestigt war, dass er dem Vorbild von David nachfolgen wollte. Mit 16 Jahren, also 8 Jahre später, als er noch sehr jung war, begann er nach dem Gott seines Vorfahren David zu fragen. Das heißt, wir kennen das hier vielleicht auch, Konfirmandenunterricht, die Juden haben Bar Mitzwa oder Bat Mitzwa als Unterricht. Da ist es so, man lernt dann mehr und mehr und versteht auch mehr und mehr von den Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes. Aber jetzt überlegt mal, hier heißt es, er begann nach dem Gott seines Vorfahrens David zu fragen. Er hatte aber kein Wort Gottes. Das Wort Gottes war nicht da. Es gab keine Priester, die ihn geprägt haben konnten mit dem Wort Gottes. Die Tora, die 5 Bücher Mose, gab es für ihn damals noch nicht. Und trotzdem war er schon an dem Punkt, dass er gefragt hatte. Er ging natürlich dann hin zu den Priestern und war hungrig danach. Wir kennen das auch, als Jesus als 12-Jähriger bei den Leuten gesessen hat im Tempel und hat sich unterhalten mit den Gelehrten, um mehr zu erfahren. Also Josia war schon einer, der, obwohl er das Wort Gottes nicht hatte, danach fragte und eine Sehnsucht hatte. Mit 20 Jahren fängt er an, die Götzen abzuschaffen. In seinem 12. Regierungsjahr fing er an, die Opferstätten, die heiligen Pfähle und die geschnitzten und gegossenen Götzenfiguren aus Jerusalem und ganz Juda zu beseitigen. Und unter Josias Aufsicht wurden die Altäre des Götzen Baals niedergerissen. Die Säulen auf dem Räucheropfer dargebracht wurden, ließ er umwerfen. Man zerschlug die heiligen Pfähle und die geschnitzten oder gegossenen Götzenfiguren, zermalmte sie zu Staub und streute ihn auf die Gräber der Menschen, die zu Lebzeiten diesen Götzen Opfer dargebracht hatten. Die Gebeine der Götzenpriester verbrannte Josia auf den Altären, so wie früher die Götzenopfer verbrannt, wo sie früher Götzenopfer verbrannt hatten. So reinigte Josia ganz Juda und Jerusalem vom Götzendienst. Aber auch in den Städten der Gebiete von Manasse, Ephraim, Simeon und Naphtali zerstörte er die Altäre und die Plätze, auf denen sie errichtet waren. Er ließ die heiligen Pfähle und Götzenstatuen in Stücke hauen und zermalmen. In ganz Israel riss er die Räucheropferaltäre nieder, dann kehrte er nach Jerusalem zurück. Das heißt, der Mann war schon so gefestigt in seinem Glauben, dass er wusste, was dort geschah. Das war wieder dem göttlichen Gedanken. Und obwohl er noch nicht das Wort Gottes in den Händen hatte bis dahin, hat er trotzdem schon das getan, was richtig war. Wir lesen das ja auch in Römer, dass die Menschen, wenn sie ein Gewissen haben, dass dieses Gewissen sie verpflichtet, das Richtige zu tun. Und er war auch geprägt, vielleicht durch seine Mutter, vielleicht durch andere Leute, die an Gott gläubig waren in dieser Zeit, ohne dass sie das vielleicht mit dem Wort Gottes hinterlegen konnten. Und trotzdem hatten sie eine Idee. Der Geist Gottes hat ja auch damals schon gewirkt und hat die Menschen beeinflusst. Sodass letztendlich Josia ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und dann im Alter von 26 Jahren, also schon eine ganze Zeit lang später, geht Josia hin und, jetzt habe ich die Maschine, und zack, da, ach, hätte ich euch zeigen können, wisst ihr, lässt er den Tempel instand setzen. Und dann geht es, heißt es letztendlich, im Alter von 26 Jahren, der Hohepriester Hilkia findet im Tempel ein Gesetzbuch. Als man das Geld holte, das zum Tempel des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia eine Schriftrolle mit dem Gesetz, das der Herr durch Mose hatte verkündigen lassen. Überleg mal. Jetzt kommt auf einmal das Wort Gottes dazu, zu all dem, was er schon vorher richtig gemacht hat. Hilkia gab es dem Hofsekretär Schafan und sagte, dieses Gesetzbuch habe ich im Tempel des Herrn gefunden. Schafan nahm es mit zum König und berichtete ihm. Die Männer sind bei der Arbeit, sie führen aus, was du ihnen aufgetragen hast. Die Leviten haben, den Opferkasten beim Altar geleert und das Geld den Bauführern und Handwerkern ausgehändigt. Dann berichtete er von dem Buch, das der hohe Priester Hilkia ihm gegeben hatte und las dem König daraus vor. Also die hatten also dort gearbeitet, haben also festgehalten, dass man Menschen, Kinder, man muss den Tempel wieder herrichten, weil die Holzbalken waren ja kaputt, man musste da so Reparaturarbeiten, Kernsanierung würde man vielleicht heute sagen, durchführen, um dieses wiederherzustellen. Und bei alledem ging es natürlich auch um Geld, alles gemacht, alles getan. Und auf einmal stellen sie fest, da gibt es ja eine Schriftrolle. Und diese Schriftrolle wird zum König gebracht. Als der König hörte, was in dem Gesetzbuch stand, zerriss er betroffen sein Gewand. Ein Mann, der schon so viele Jahre zwischenzeitlich, aber immer noch ein sehr junger Mann, unterwegs ist mit dem Herrn, kommt mit dem Wort Gottes in Berührung. Und wir können davon ausgehen, dass es die Tora war, die ersten fünf Bücher Mose. Und dann sagt er beauftragte Hilkia, den Hofsekretär Schafan und dessen Sohn Ahikam, sowie Achbor, den Sohn von Michaja und Asaja, einen seiner Hofbeamten, geht und fragt den Herrn um Rat für mich und für die Menschen, die in Israel und Juda übrig geblieben sind. Was sollen wir jetzt tun, nachdem das Buch im Tempel gefunden wurde? Der Herr muss sehr zornig auf uns sein, weil schon unsere Väter seine Weisungen nicht befolgt und nicht alles getan haben, was in diesem Buch steht. Was muss das gewesen sein? Es könnte sein, 5. Buch Mose, 4. Kapitel, nach dem Motto, wählet. Segen oder Fluch. Und er hat es gelesen, es wurde ihm vorgelesen, wählet heute Segen oder Fluch. Wenn ihr Segen wollt, dann achtet auf mein Wort, auf meine Gesetze, die ich euch gebe und befolgt sie. Und ihr werdet leben, ich werde euch segnen. Und Fluch, wenn ihr mich verlasst, wenn ihr anderen Göttern nacheifert, dann werde ich euch verfluchen. Und Josia wusste ja schon, dass das Israel, seinerzeit gab es ja eine Teilung zwischen Juda und Israel, dass das Israel schon längst nicht mehr existierte. Es war schon längst aufgerieben zwischen den Nationen. Es war nur noch das Südreich Juda übrig geblieben. Weil nämlich der Norden, das Israel, sich unter Jerubim ganz massiv von Gott entfernt hatte. Einen eigenen Tempel bauten, goldenes Kalb gossen und so weiter und so weiter. Alles diese schrecklichen Dinge wurden dort getan, während in dem Südreich, in Juda, immer mal wieder auch Könige da waren, die dem Herrn nachgefolgt sind. Aber im Nordreich gab es das nicht. Und Josia hatte natürlich Angst, dass das, was dem Nordreich passiert ist, auch dem Süden passieren kann. Und es gab auch schon Prophezeiungen, dass Gott gesagt hat, ich werde auch das Südreich in die Gefangenschaft nach Babylon wegführen lassen. Also kommt das Wort Gottes hinein in das Leben dieses jungen Mannes. Und obwohl er schon vorher so viele Dinge richtig getan hat, beginnt er jetzt, sich komplett neu zu orientieren. Geht und fragt den Herrn, was wir tun sollen. Denn niemand in ganz Juda, weder ich noch das Volk, hat getan, was in dem Buch steht, das gefunden wurde. Der Herr muss deswegen sehr zornig auf uns sein, denn schon unsere Väter haben nicht darauf gehört und die Weisungen nicht befolgt, die uns gegeben wurden. Und Josia macht einen radikalen Schnitt. Radikal. Er geht hin und lässt dieses Wort Gottes dem ganzen Volk vorlesen. Und dann geht er hin und beschließt einen Bund mit dem Herrn. Wir wollen wieder dem Herrn gehorchen. Von ganzem Herzen und mit aller Hingabe wollen wir nach seinem Gesetz leben und seine Gebote und Weisungen befolgen. Wir wollen alle Bundesbestimmungen einhalten, die in diesem Buch aufgeschrieben sind. Das ganze Volk schloss er in dieses Versprechen ein. Nun befahl der König Josia dem Hohepriester Hilkia, dessen Stellvertreter und den Priestern, die den Eingang zum Tempel bewachten, holt alle Gegenstände aus dem Tempel, die für die Verehrung des Gottes Baals, der Göttin Aschera und der Sterne gebraucht wurden. Verbrennt alles außerhalb der Stadt auf den Feldern im Kidron-Tal. Das denkt man, war das schon vorher alles? Nee, das ist immer noch nicht komplett durchdrungen gewesen. Ja, diese ganze Präsenz, die ganze Härte all dessen ist ihm erst durch das Wort Gottes so offenbar geworden. Er setzte auch die Götzenpriester ab, die von seinen Vorgängern ernannt worden waren. An den Opferstätten um Jerusalem und in allen Städten Judas hatten sie Opfer dargebracht, nicht nur dem Gott Baal, sondern auch der Sonne, dem Mond, den Sternen und den Tierkreiszeichen. Das heißt, er wusste gar nicht in der Tiefe, wie dringlich, wie intensiv Gott genau das für sich beansprucht hatte. Ich bin euer Gott. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. Er hat das zwar schon gemacht, aber das Wort Gottes war noch nicht da. Sie hatten noch nicht den schriftlichen Hinweis, den schriftlichen Grund gesehen, verstanden. Und dann lesen wir in 2. König 23, Vers 25. Weder vor noch nach Josia hatte sich ein König dem Herrn so zugewandt wie er. Keiner war so wie er darauf bedacht, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit all seiner Kraft nach dem Gesetz des Mose zu leben. Boah, was für eine Aussage über diesen jungen König, wirklich junger König. Jetzt möchte ich wieder zurückkommen auf Brasilien. Rechts da diesen Mann, diesen weißhaarigen Mann, das ist der Mann, der da mit der Knarre das Grundstück verteidigt hatte. Das ist Arminio. Arminio ist 77 Jahre alt und er ist einer, der sich vorgenommen hat, Kinder zu prägen. Der sich vorgenommen hat, dass die Menschen in Brasilien nicht vaterlos sind.
dass die Menschen in Brasilien nicht ohne die Verehrung Gottes leben müssen. Wir benötigen Personen mit einer klaren Ausrichtung auf Gott. Diese Personen, vielleicht war es die Mutter von Josia oder wer anders, machen den Unterschied. Gott wollte sich von Josia finden lassen und Gott hat es so gelenkt, dass bei diesen Aufräumarbeiten die Schriftrolle gefunden wurde. Gott lässt in den Tempel Menschen hineinkommen, die helfen, dass aus dem Tempel heraus die Dinge, die dort vergraben sind, zum Vorschein kommen. Und Gott möchte sich auch hier finden lassen. Und da werden Menschen geprägt. Links kann man sehen, das ist ein Kinderchor dieser Kindertagesstätte in Marcilac. Und in Marcilac ist genau, das ist ein Vorort von Sao Paulo, wo er dann nachts gewacht hatte, um dann auch dafür Sorge zu tragen, dass die Sachen nicht gestohlen werden. Und siehe da, da haben sie jetzt ein Gemeindehaus stehen, da haben sie jetzt eine Kindertagesstätte stehen und versorgen über die Dinge, die sie dort selber noch haben, Schweine, Hühner, Kühe, die Gemeinde und die Kinder mit Essen. Eines ist klar, diejenigen, die Gott gefunden haben, machen danach nicht einfach mehr so weiter, sondern sie zerreißen ihr altes Leben und beginnen etwas, was Neues. Wir sind aufgefordert, unser altes Leben zu zerreißen, wenn wir mit Gott in Berührung kommen. Halten wir nicht länger fest an dem alten Leben, sondern geben wir das alte Leben komplett auf. Ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, es war Josia, ein junger Mann. Er ist geführt worden und geleitet worden. Und schön, wenn einer in jungen Jahren zum Herrn kommt. Aber ich denke daran auch an uns. Vielleicht sind auch wir diejenigen, die mit Gott schon lange unterwegs waren. Und auf einmal ist unser Tempel, denn wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, zugemüllt worden mit Gedanken, die da nicht hineingehören. Vielleicht sind auch unsere Tempel baufällig geworden, benötigen eine Kernsanierung. Vielleicht brauchst du jemanden, der in dein Leben hineinspricht als Bauarbeiter, der tief hineingräbt und das Wort Gottes, was da verborgen ist, wieder hervorhebt und es dir neu zeigt und du eine neue Offenbarung bekommst. Vielleicht brauchen wir eine neue Begegnung und wir müssen das Leben, das wir wieder angenommen haben, wieder zerreißen und uns neu Gott weihen, um mit ihm zu gehen. Ich glaube, heute Morgen ist hier was passiert, vorhin hier. Es sind Menschen gekommen, die haben ihr Leben wieder neu geweiht, um mit dem Herrn zu gehen. Lassen wir, wie in Brasilien ich das gesehen habe, der Arminio hat mir Storys erzählt von Menschen, mit denen er es zu tun hatte. Diese Menschen waren Alkoholiker. Er hat mit Mördern am Tisch gesessen. Er hat mit Drogenabhängigen gesprochen und mit Dealern. Er hat mit Kinderschändern gesprochen und hat letztendgültig Menschen geholfen, dass sie ihre Schuld bekannt haben, ihr Gewissen wurde gereinigt und sie haben Gott ihr Leben übergeben. Nicht alle haben es gemacht, mit denen er gesprochen hat, aber viele haben es gemacht. Und ich habe einige von diesen Menschen kennenlernen dürfen dort in Brasilien. Und dann stehen sie vor dir und das sind ehemalige, wirklich ganz üble Kerle gewesen und die strahlen dich an mit leuchtenden, klaren Augen. Voller Liebe, wo du denkst, der kann doch niemals vorher diese Type gewesen sein, von dem da gar gesprochen wurde. Aber es war so. Menschen lassen sich verändern. durch die Gnade Gottes. Und die haben ihr altes Leben zerrissen. Lasst uns auch unser altes Leben zerreißen, da wo wir es nicht Gott geweiht haben. Da wo wir vielleicht, wie jeder kennt die heutigen Baals, jeder kennt die heutigen Aschera, jeder kennt die Anfeindung, Anfechtung. Der eine hat Pornografie, von der er nicht loskommt. Der andere hat vielleicht zu viel Alkohol, dass er trinkt. Weil er braucht das vielleicht, weil er Stress hat oder sonstiges. Heißt, so viele Dinge, die heutzutage uns ausbremsen können, braucht man nicht drüber sprechen, wir kennen das alles. Aber lasst uns hingehen und lasst uns hineinschauen, neu, tief in unser Herz. Und lasst uns danach fragen, Herr, was sagst du mir heute an diesem Tag? Ich möchte dir gehorsam sein. Und da, wo ich erkenne jetzt, ich bin überführt, ich gebe mein Leben dir wieder neu. Ich will dir nachfolgen, ich will dir dienen von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Eine schöne Aussage hier, wer am 1. Januar seine Bibel verstauben lässt, dem wird am 31. Dezember seine Seele verstaubt sein. Vielleicht haben wir unsere Seele verstauben lassen, weil wir nicht ernsthaft mit dem Herrn unterwegs sind. Vielleicht haben wir da was draufkommen lassen auf unser Leben, was einfach den Herrn ausgebremst hat. Oder ich denke an die Emmaus-Jünger, ja, wo sie mit Jesus unterwegs waren, das lebendige Wort Gottes, auf dem Weg mit ihnen gegangen. Und brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redet und wie er uns die Schriften öffnete? Wow! Ja, Herr, komm hinein. Ja, und wenn ich nicht selber die Kraft habe, dann schicke Bauleute oder schick Bauleute in die Gemeinde, die anderen helfen, ja, das Wort, was da vergraben ist, was zugestaubt ist, hervorzuheben und wieder sichtbar zu machen, dass wir glauben, dass wir hingegebene Gläubige sind. Ja. Ich möchte gerne, dass wir eine hingegebene Gemeinde sind, die den Herrn liebt von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserem Gemüt. Was für eine Aussage. Und wenn man dann in die Gemeinde hineinschaut, das habe ich vorhin so gehabt als ersten Gedanken, als wir im Lobpreis standen, und da habe ich gesagt, der Herr schaut auf diese Gemeinde und sagt, meine Geliebte, die ganze Vielfalt, die Unterschiedlichkeit, die hier ist, meine Braut, sagt der Herr. Und er möchte, dass diese Braut rein ist, geschmückt ist, dass wir ihm gehören. Nicht teilweise, sondern ganz. Und dass wir mit ihm leben müssen alle Ewigkeit. Halleluja. Wisst ihr, was die Queen gesagt haben soll? Ich weiß gar nicht, ich kann das nicht überprüfen. Die Queen soll gesagt haben, dass sie sich freut, dass sie eines Tages ihre Krone vor Jesus niederlegen kann. Vielleicht haben wir auch Lebenskronen, die wir mit uns rumschleppen, die wir gerne festhalten wollen. Lasst uns unsere Lebenskrone vor Jesus Christus niederlegen. Lasst uns unsere Dinge, die wir für uns festhalten wollen, ihm schenken, ihm geben. Und wir werden gesegnet sein mit einer Fülle, die ist unfassbar. Die Leute in Brasilien, ich komme jetzt zurück zu dem Arminio. Der Arminio, ich war ja bei denen zu Gast zu Hause, die haben, ich würde fast sagen, Sperrmüll. Ja, das ist unfassbar. Ja. Vielleicht sollte ich nicht so weit gehen, weil das würde ihn beleidigen. Aber die sagen, wir brauchen nichts. Alles das, was wir bekommen, alles das geben wir ins Reich Gottes. Das ist uns doch viel wichtiger. Wir möchten, dass die Gemeinde gebaut wird. Wir möchten, dass die Kinder gesegnet werden. Wir möchten gerne, dass die Menschen Jesus erfahren. Ihr ganzes Leben ist ausgeschüttet. Das ist unfassbar. Ich habe das noch nicht erlebt. Ich war sowas von angerührt von diesem Mann und seiner Frau. Da sagte sie, ja Bruder, ich würde so gerne mir mal Schlappen kaufen wollen. Durch eure Hände fließt unendlich viel Geld. Ja, sagte er, ja Bruder, weißt du, sollen wir unser Geld in Kissen einnähen und für uns behalten, geben wir dem Herrn. Oh, Leute, das ist unfassbar. Ja, was für eine Hingabe diese Menschen haben. Ja, und ich bin sowas von Tiefen gerührt über das, was Menschen bereit sind aufzugeben, um dem Herrn alles zu offenbaren, alles zu geben, um ihn zu verherrlichen, um den Menschen die maximale Möglichkeit zu geben, den Herrn zu erkennen. Lasst uns nächste Woche auf die Straße gehen. Lasst uns die Menschen ansprechen in Mörs, dass sie eine Chance haben, eine lebendige, dass sie den Herrn erkennen. Lasst uns selber in unserem Umkreis ein lebendiges Zeugnis sein. Lasst uns selber da, wo wir spüren, wir verstauben langsam. Lasst uns neu unser Herz zerreißen und lasst uns wieder und uns dem Herrn zuwenden, damit der Herr in unserem Leben die maximale Entfaltungsmöglichkeit hat, damit er verherrlicht wird und sein Reich gebaut wird. Amen.